Ja, das war ein 1:1 der Sorte. Viel zu wenig. Zwei verlorene Punkte, die RWE da in Havelse gelassen hat. All das analysieren wir heute, warum es dann doch nicht für den Auswärtsdreier gereicht hat. Dann richten wir den Blick aber auf den kommenden Montag, denn da steht ein absolutes Highlight an. Erste Runde DFB-Pokal, Heimspiel an der Hafenstraße gegen Borussia Dortmund. Wir analysieren, wer vielleicht dann in der Startelf stehen könnte und warum RWE gar nicht so chancenlos ist, wie es vielleicht aussieht. All das heute in unserer Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Auch wenn das Ergebnis aus RWE-Fansicht sicherlich nicht so erfreulich ist, sprechen wir gleich ganz ausführlich drüber. Erstmal müssen wir heute eine kleine Vorstellungsrunde machen, denn hier sitzen zwei Gesichter, die hier bisher noch gar nicht saßen im Studio. Zu meiner Rechten ein Gast, Joachim Schulthess, ist heute da, Journalist und RWE-Fan. Die ganz aufmerksamen Zuschauer des Podcasts haben dich schon gesehen, und zwar im Pub in Edinburgh mit Christian und Martin. Da warst du auch dabei. Schön, dass du heute auch hier in Essen mit am Start bist.
Freut mich, danke.
Und zu meiner Linken Tizian Canizales, Reporter für RWE und im Funkesportteam. Auch schön, dass du jetzt mit am Start bist hier im Podcast-Team.
Ich freue mich.
Werden wir dich jetzt auch häufiger hier begrüßen. Ja, ich bin Kira, mich kennt ihr, glaube ich, schon. Ich bin Online-Redakteurin hier bei Funke und moderiere diesen wundervollen Podcast. So, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lasst uns übers Spiel sprechen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Klassiker für Unentschieden mit zwei verlorenen Punkten, oder?
Ja, also ich denke mal, die Erwartungshaltung war eine andere, dass man in Havelse mit einem Punkt nach Hause fährt. Das ist zu wenig. Das weiß, glaube ich, jeder im Verein und auch in der Mannschaft. Dass es wieder mal so ein spätes Gegentor ist, nachdem man ja eigentlich auch sehr spät das 1-0 gemacht hat, macht es noch ein bisschen umso ärgerlicher, weil man ja eigentlich kurz davor war, hier mit 4 Punkten nach 2 Spielen nach Hause zu fahren. Jetzt sind es nur 2. Dementsprechend, ja, müssen wir darüber reden, dass es ein bisschen zu wenig ist aktuell.
Ja, kann man nur so unterschreiben, oder Tizian?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass es jetzt ein Stück weit anderes Spiel wird. RWE wird das Spiel machen müssen. Da haben wir uns drauf geeinigt, auch wenn Uwe Koschinat selbst gesagt hat, dass er auch gerne RWE-typische Umschaltmomente hätte. Und wir haben ja genau das gesehen. Ich meine, gehen ja bestimmt gleich nochmal tiefer rein, aber wenn wir schon mal zusammenfassen können, dass es offensiv einfach zu wenig war. Also wir haben über die zweite Halbzeit vor allem gesprochen, kurz im Vorgespräch. Da waren es im Prinzip nur Distanzschüsse, die dann Tom Opitz auch stark rausgeholt hat. Da machst du das 1-0. Ja, und dann darf dir sowas natürlich hinten raus nicht passieren, auch wenn, klar, Kategorie Tor des Monats, ja. Tor des Jahres, ne? Aber
ja, lass uns gleich auf jeden Fall noch detailliert über das über beide Tore sprechen, aber vor allem über das 1-1. Du hast gerade schon angeteased. Aber lass uns erstmal noch ein bisschen detaillierter reinschauen.
Szene des Spiels.
Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ich habe mir die Szene rausgesucht, als RWE den Konter zum möglichen 2-0 gefahren hat. Kelsey Owusu läuft in einem 3-gegen-1 auf das Havelser Tor zu, entscheidet sich dann zum Pass nach rechts außen zu Marvin Obus, der leider im Abseits steht. Und auf der linken Seite war Mitsuta wirklich blank. Das muss einfach besser ausgespielt werden. Ich glaube, Uwe Koschinat hat es ja auch relativ strikt selbst im Interview danach gesagt, dass das nicht so geht und das auch eigentlich nicht zu verzeihen ist. Ich denke, jeder im Stadion hatte da sich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass da dieser Pass nach rechts außen geht, wenn Mitsuta so frei steht. Und ja, das war die Vorentscheidung. Die hätte es sein können, dann wäre das Ding durch. Dann wären wir mit 3 Punkten nach Hause gefahren. So, ja, kein zweites Tor, danach kommt kurz das 1-1 danach.
Er wartet einfach viel zu lange in der Situation, ne?
Ja, mehr als unglücklich. Ich meine, im Prinzip kann man das in 3 Sekunden zusammenfassen. Die gehen 3-1 und Owusu muss einfach links Mitsuta durchschicken. Der geht frei aufs Tor und macht in der Regel das 2-0. Sieht unglücklich aus, wird sicher auch seine Gründe gehabt haben, dass er auf Obus spielt. Aber ja, dass er ihn dann ins Abseits schickt und dass du dann hinten raus noch so ein Tor kriegst, ist natürlich mehr als unglücklich gelaufen.
Ist natürlich auch unglücklich für so einen Spieler, der, sag ich mal, die Spielzeit, die er kriegt, ja eigentlich auch bestmöglich nutzen. Wir wollen natürlich alle, aber ist nun mal keiner, der da aktuell in der Startelf steht und dann quasi mit so einer Szene in Erinnerung zu bleiben, auch unglücklich für ihn, ne?
Ja, vor allem, also ich glaube, er erobert sich den Ball ja kurz vorher richtig gut. Mhm. Also die Szene fängt ja sehr, sehr gut an. Aber was er daraus dann macht, ist dann halt, glaube ich, dieses klassische, ich habe viel Zeit, ich kann lange nachdenken und entscheide mich dann tatsächlich falsch. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch von einem Lernprozess sprechen muss. Ich denke, Kelsey Owusu ist mittlerweile schon lang genug im Geschäft, um zu wissen, wie man da ein Konto ausspielt. Mhm. Aber es tut halt schon weh, glaube ich, für ihn, dass er da wirklich viel liegen gelassen hat und dann tatsächlich auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Prügel bezieht, weil halt das nicht passiert ist, was sein sollte.
Mhm. Ja, und ich persönlich habe es unter der Woche auch geschrieben. Also ist im Prinzip egal, welches System RWE spielt. Der Konkurrenzkampf auf der Wose-Position, der ist jetzt schon qualitativ, sag ich mal, durchaus anspruchsvoll. Wir reden noch von einem Marvin Obus, der jetzt auch noch in den Startlöchern steht. Da hat Uwe Koschin hat im Vorfeld gesagt, okay, muss er gucken, ob er den von Anfang an bringt und dann vielleicht noch 60 Minuten runternimmt oder ob er ihn von der Bank bringt. Hat ihn jetzt nicht in der Startelf gebracht. Dementsprechend war das jetzt leider kein Bewerbungsschreiben. Ist natürlich auch immer hart gesagt, wenn du am Ende nur eine Viertelstunde, 10 Minuten spielst. Aber
klar.
Den Konter muss er ausspielen und da muss es 2-0 stehen. Dann nimmst du die 3 Punkte mit und dann stehst du nach 2 Spielen mit 4 Punkten da und dann sieht die Welt auch anders aus.
Aber auf der anderen Seite, also es liegt ja nicht nur daran. Ne? Also es gibt ja mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass es nur ein 1-1 geworden ist in Havese beziehungsweise in dem Eilenried-Stadion. Das springt dann doch ein bisschen heraus, dass Casey da die falsche Entscheidung getroffen hat.
Lass uns gleich gerne allgemein noch so ein bisschen über die Offensive, die jetzt nicht so richtig überzeugt hat in diesem Spiel, sprechen, jetzt auch abgesehen von dieser Konterszene. Aber Tizian, du bist noch uns deine Szene des Spiels schuldig.
Ja, dann opfere ich mich und nehme den Fallrückzieher. Müssen wir, glaube ich, einfach einmal drüber sprechen. Phänomenal gemacht. Samir Fashichi, der Trainer von Havelse, hat im Nachhinein gesagt, das macht er wohl nicht zum ersten Mal. Also den hat er durchaus schon mal öfter so versenkt. Ja, also wie er sich die Flanke dann runternimmt mit der Brust und in einer Bewegung den Ball perfekt in den kurzen Winkel setzt. Wir haben natürlich gesehen, Felix Wienand, ne, im Vorfeld wirft den Ball da vielleicht ein bisschen zu hektisch ab, aber da kann er natürlich da nichts mehr machen. Also der fliegt perfekt rein. Für mich eines der Tore der Saison, steile Thesen am zweiten Spieltag, aber es dürfte in die engere Auswahl kommen.
Dürfte bisher auf jeden Fall das Schönste
der Saison gewesen sein.
Ja, ich sag mal so, wenn wir sagen, dass RWE hier 2 Punkte verliert, dann ist es irgendwie symbolisch, dass es genauso passiert. Durch so einen Donntagsschuss in der Szene kurz vor Schluss und jetzt reden alle noch darüber. Es ist einfach bitter gelaufen.
Ja, auch der Zeitpunkt, ne? Also nicht nur so ein Tor, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, das ist dann einfach auch stark gemacht, da muss man 6. dann auch den Hut vorziehen. Aber das ist halt so ein Zeitpunkt, das ist echt so ein Stimmungsdämpfer, ne?
Ja. Tobias Kraulich hat es gesagt im Nachhinein, am Ende kann man fast schon zufrieden sein, dass man da mit einem 1-1 rausgeht. Also Havelse hat danach nochmal gedrückt und durchaus hätten sie auch noch das 2-1 machen können. Das wäre des Guten auch zu viel gewesen nach dem Spielverlauf. Ja. Wir reden jetzt nicht davon, dass RWE ein schlechtes Spiel gemacht hat, um Gottes Willen. Aber es war einfach offensiv zu wenig. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann verlierst du 1-2. Und dann dann ist die Stimmung aber mal richtig gedämpft.
Ja, und auch wenn man es mit dem 60-Spiel vergleicht, das ist ein ganz anderes Unentschieden. Ne? Da saßen wir danach hier und haben gesagt, ja, ist total in Ordnung, das würde man so unterschreiben, das hätte man auch vorher so unterschrieben und jetzt geht man mit einem ganz anderen Gefühl.
Ja.
Fährt man wieder nach Hause.
Problem für mich ist, gegen 60 musstest du jetzt nicht die ganze Zeit das Spiel machen, du hattest jetzt kein tiefstehendes 60, du hattest auch ein spielfreudiges 60 und Havelse, klar, das weiß jeder, dass Havelse jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen wird, aber so viel Ballbesitz, beziehungsweise so viel Zeit, sich zu überlegen, was könnte ich machen gegen wirklich sehr kompakt, aber auch gut stehende Havelser. Da hat man dann gemerkt, dass RWE da immer noch mit zu kämpfen hat und da ist dann am Ende des Tages viel zu wenig Ball rumgekommen. Ne?
Ja, aber da wirst du dich dran gewöhnen müssen.
Ja.
Also RWE wird jetzt in der dritten Liga anders wahrgenommen. Nach der vergangenen Rückrunde mit den Verstärkungen im Sommer. Es wird jetzt so kommen, dass mehr Gegner sich gegen RWE hin reinstellen und da brauchst du dann Lösungen.
Ja. Lass uns über die Offensive sprechen. Wir sprechen hier eigentlich auch Woche für Woche über einen Mann, das ist Dominik Martinovic. Der hat jetzt seine Chance von Anfang an bekommen, nachdem ihn bestimmt viele schon gegen 60 erwartet hatten. Das hatte Uwe Koschinat dann begründet, war dann vielleicht auch verständlich. Jetzt hat er seine Chance bekommen, aber genutzt so richtig hat er sie dann nicht, oder? Was meint ihr?
Also es fing meiner Meinung nach gar nicht so schlecht an. Ich glaube, das war eine relativ frühe Szene, wo er so einen Lupfer in Richtung Müsel spielt. Müsel wird dann ein bisschen abgeräumt vom Torwart. Ich glaube, den Elfmeter muss man nicht geben. Aber da hat man direkt gezeigt oder gesehen, was Martinovic könnte. Aber am Ende des Tages ist mir dann über die gesamte Spielzeit von ihm hinweg wieder zu wenig gekommen. Das sah in der Vorbereitung komplett anders aus. Also ich war auch in Edinburgh, da sah es wirklich deutlich anders aus. Und da dachte ich mir so, boah, der Martinovic, der straft gerade jeden Kritiker Lügen und hat sich jetzt diesen Startelf-Einsatz verdient. Und dann spielt er gegen Havese. Undankbar, meiner Meinung nach. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass er tatsächlich da ein bisschen mehr rausholt, als das, was am Ende bei herumgekommen ist.
Ja, es ist einfach doof gelaufen für ihn, sag ich mal. Er spielt eine super Vorbereitung, wir haben es gesagt. Dann lässt Uwe Koschinat ihn auf den ersten Blick überraschenderweise aus der Startelf gegen 60. Wir haben ihn danach darauf angesprochen. Er hat es, wie ich finde, nachvollziehbar begründet. Ja, und dass er dann gegen Havelse kommt, ich meine, wir hatten im Vorfeld mit gerechnet. Aber dann bist du halt genau an so einem Punkt, wo du halt dann sagst, dann musst du liefern und dann brauchst du vielleicht auch ein Tor fürs Selbstvertrauen. Und wenn du dann so ein Spiel hast, wo die ganze Offensive abfällt, ich meine, wir haben es auch in der Einzelkritik geschrieben, und dich dann sozusagen, ja, du dann im Sog sozusagen auch, wie sagt man, nicht so viel gebacken bekommst, ist jetzt gar kein spezieller Vorwurf an ihn. Die Offensive war jetzt einfach an sich nicht gerade berauschend.
Auch Arslan kam nicht gut weg, ne? Ja. Also der eigentlich die letzte Saison noch mit allem gegriffen, in den letzten Spielen eigentlich immer durchweg Lob bekommen hat, auch immer eigentlich zu den stärksten Spielern auf dem Platz gehörte. Auch der hat am Samstag nicht so performt, wie man es...
Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass wir auch über Standards ein Tor schießen. Also klar, das 1:0 fällt ja dann nach einem Standard. Aber auch da hatte, glaube ich, Koschinat schon erwähnt, dass er mit den Flanken und den Freistößen und den Ecken, ich weiß nicht, wie viele es waren zu viele, dabei ist viel zu wenig herumgekommen. Und ein Arslan misst man neben seiner spielerischen Stärke auch an seinen Standards mittlerweile. Das hat er in der Vergangenheit häufig genug gezeigt. Da war es aber auch jetzt wieder der Fall, dass ich da zu wenig gesehen habe.
Wobei ich finde, dass man einem Ahmet Arslan eine gewisse Zeit auch zugestehen muss. Das sage ich insofern, als dass Ahmet Arslan für mich einfach ein ganz wichtiger Bestandteil einer RWE-Achse ist. Wenn wir da auch von Tom Mustier reden, wenn wir von einem Klaus Jasula reden, die für mich eine super Doppel-Sechs bilden. Wir haben es gesagt, Mustier war auch ein bisschen unglücklich. Aber es ist jetzt natürlich, du bist an einem Punkt, du hast jetzt zwei verschiedene Stürmer gebracht in den ersten beiden Spielen. Du hast zwei verschiedene Zehner gebracht mit Misuta und Müsel. Da musst du jetzt über Arslan ein bisschen Konstanz drin behalten und ich persönlich halte sehr viel von ihm und ich bin mir sicher, der wird auch wieder zünden. Also, wie gesagt, war jetzt an sich ein unglückliches Spiel, aber
ist sicherlich ja auch kein Kandidat, der da auf die Bank muss, das nicht. Aber es fällt dann halt auf in so einem Spiel, wenn man, wenn dann auch er nicht so performt, wie er es teilweise tut. Ne,
ich meine, also was ich mir im Vorfeld so gesagt habe, an der Hafenstraße wird es schneller ungemütlicher als an der Poststraße in Verl. Also
gut, die Ecken sind noch nicht zu, ne?
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, also du hast halt jetzt zwei Spiele gespielt und der Anspruch von RWE-Fans ist natürlich jetzt ein anderer gewesen als mit zwei Punkten. Ich glaube, Platz 11 sind wir jetzt gerade, in die Saison zu starten. Dann fällt natürlich es einem leichter, jemanden zu kritisieren.
Klar.
So, jetzt ist das Spiel vorbei. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat das jetzt mittlerweile auch abgehakt und freut sich, glaube ich, auf ein richtig geiles Spiel gegen Borussia Dortmund.
Ja, lass uns da gleich noch defensiv drüber sprechen. Keine Ahnung. Lass uns da gleich nochmal intensiv drüber sprechen, wollte ich sagen. Ich wollte sagen, dass wir noch kurz über die Defensive sprechen wollen. Du hast Jasula schon angesprochen gerade. Der, wenn wir schon viel kritisieren, können wir vielleicht für das Spiel nochmal loben. Der kam auch in der Einzelkritik am besten weg und auch die Innenverteidigung stand, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, eigentlich souverän, ne?
Ja, also Jasula hat für mich einfach eine unfassbare Ausstrahlung auf dem Platz. Ich muss sagen, ich gucke ihm auch gerne beim Fußballspielen zu. Du siehst wirklich, dass er im Zusammenspiel mit Mustier, Uwe Koschinat hat es auch schon mal nach dem Spiel nochmal gesagt, dass das einfach super funktioniert. Und auch Michael Schulz. Also ich kann mich da persönlich nicht rausnehmen. Ich habe vor dem ersten Spieltag auch geschrieben, dass ich mit Luca Basoli in der Startelf rechne. Dann ist er kurzfristig krank geworden vom 60-Spiel. Michael Schulz hat gespielt, ob er reingerückt ist oder ob er sowieso hätte starten sollen, lassen wir mal dahingestellt. Hat er gut gemacht. Ich finde auch in Havelse war er wieder absolut solide und jetzt gibt es erstmal keinen Grund, ihn rauszunehmen. Also Luca Basoli, so ein Verlierer wäre zu viel gesagt, um Gottes Willen. Aber er ist jetzt einfach im Prinzip ein Stück weit im Hintertreffen, ohne wirklich was gemacht zu haben. Sie haben beide ein ähnliches Profil, beide nicht die schnellsten, beide relativ groß. Basoli ist auch mit 1,88 gelistet, also der hat auch, ist auch Kopfball stark, Michael Schulz genauso. Ja, also gibt erstmal keinen Grund für mich, Schulz rauszunehmen. Hat er gut gemacht.
Auch Bouebari, für mich jemand, der einen sehr guten Job macht für sein junges Alter. Wenig mit RWE in der Vorbereitung verbringen können. Der war ja nicht von Anfang an da. hat meiner Meinung nach auch gezeigt, dass er es kann. Brumme wird wahrscheinlich nicht das spielen von der Position her wie vielleicht im letzten Jahr. Aber wir haben ja auch noch nicht darüber gesprochen, was mit einem Koska ist. Also den haben wir ja noch nicht spielen sehen, weil er ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Wochen verletzt ist. Hofmann hat ein bisschen wehgetan, glaube ich, dass er nicht dabei war. Aber wie ihr schon gesagt, oder wie du gesagt hast, die Innenverteidigung gerade eine absolute Bank. Neben der Sechs ist auch eine absolute Bank. Deswegen wird es ein Bazzoli, so gern ich ihn mal spielen sehen würde, total schwer haben, jetzt auch in diese Mannschaft reinzurücken. Außer Uwe Koschinat verändert das System, wo er dann wieder Platz bekommt. Aber ich weiß nicht, wie und wo.
Also selbst dann, selbst wenn du jetzt auf ein 4-2-3-1 gehst, dann reden wir darüber, dass einer der drei Innenverteidiger raus muss. Wer das sein würde, wer mal dahingestellt, ist jetzt auch alles Spekulation. Aber ich sehe kein Szenario, in dem die Doppel-6 auseinandergerissen wird.
Eigentlich
also
nicht.
Also funktioniert für mich wunderbar. Ja. Kann man genauso stehen lassen.
Absolut.
Wenn ihr schon über mögliche Systeme und Aufstellungen spricht, dann drücke ich hier einmal noch auf den Knopf.
Top-Thema der Woche.
Denn das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist eben dieses große Spiel, was dann am Montagabend ansteht an der Hafenstraße gegen Borussia Dortmund, erste Runde im DFB-Pokal. Absolutes Highlight, Derby, Ruhrpott, alles, was man braucht. Darauf freut man sich drauf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein RWE-Spiel wie gemalt. Also habe ich mit Michael Schulz auch drüber gesprochen jetzt unter der Woche, also letzte Woche. Flutlicht, Hafenstraße, Underdog. Wenn da nicht RWE draufsteht, wo dann? Also das wird ein richtig geiles Spiel. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Wird, glaube ich, sehr schön anzugucken. Und wenn wir drüber gesprochen haben, ob RWE lieber das Spiel macht oder lieber auf Konter spielt, dann sag ich mal, glaube ich, dürfte denen das BVB-Spiel durchaus entgegenkommen.
Ja, ich habe gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich mit einem sehr gut befreundeten Dortmunder darüber gesprochen habe und er eigentlich so gesagt hat, boah, ihr habt echt eine Chance. Ich glaube, das sieht nicht nur er als Dortmunder mittlerweile so, weil Dortmund ja ein bisschen angeknackst ist aktuell, vor allem in der Verteidigung. Aber aus RWE-Sicht und auch aus Fansicht, das wird ein richtig schönes Spiel. Von der Pokalatmosphäre her, denke ich mal, wird es auch so sein, wie man die Hafenstraße kennt. Also die wird angezündet. Und dann muss Dortmund mal gucken, ob sie da auch eventuell Probleme bekommen könnten, natürlich. Aber es wird ein richtig schönes Spiel.
Also, ihr sagt, ist was drin.
Ich tue mir immer schwer, Überraschungen zu prognostizieren, dann wären es ja keine Überraschungen mehr.
Der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten.
Ja, das auch. Ja. Aber wir haben auch gerade in der Redaktion nochmal uns einfach den Spieltag angeguckt. Mhm. Und für mich hat RWE mit das größte Überraschungspotenzial. RWE ist für mich als Profiverein sagen wir mal, als Verein aus Top 1, für mich eines der ekligsten Lose, das du hättest bekommen können.
Ja.
Rot-Weiß Essen ist voll im Saft, die haben sich im Sommer super verstärkt, die haben in der dritten Liga ihre Ambitionen und gerade mit dem Profil, wie die Mannschaft gerne spielt, wie Koschinat gerne spielen lässt, glaube ich, kommt da so ein Gegner wie Borussia Dortmund, der nicht im Saft steht, der jetzt auch noch weitere Verletzungsprobleme hat. Niklas Süle musste jetzt im Test runter, bei dem ist nicht klar, wie lange der ausfällt. Für RWE wird es aber wahrscheinlich nicht reichen. So, und dann spielst du plötzlich eine Dreierkette mit Rami Benzebaini, Waldemar Anton und Julian Riasson, der eigentlich Rechtsverteidiger spielt. Mal gucken, wenn da so ein Safi kommt.
Ja, ich meine, also Safi ist ja, glaube ich, der läuft allen davon. Also da muss ein schöner langer Ball von Schulz, Rios oder wem auch immer kommen. Wahrscheinlich eher von Kraulich noch, weil der ja wirklich sehr, sehr geile Pässe spielt teilweise. Ja,
auf jeden Fall.
Na, und dann will ich mal sehen, ob Waldemar Anton dem Ramin Safi hinterherkommt. Weil für mich ist das so ein bisschen so Erinnerung an das Spiel gegen Leipzig von vor einem Jahr.
Mhm.
Da sind wir ja auch relativ früh in Führung gegangen durch Safi. Und so ähnlich könnte es laufen. Die Frage ist halt nur, wie kann Dortmund auf generell auf Hafenstraßenfußball reagieren? Beziehungsweise hat Niko Kovac das schon so ein bisschen implementiert von wegen Freunde an der Hafenstraße? Das wird richtig ekelig. Ich meine, die Spieler dafür hat er mittlerweile, also oder generell an Emre Can, ich glaube, der freut sich auf so ein Spiel, aber so, ich sag jetzt mal, Schönwetterfußball ist jetzt vollkommen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, also Leute, die über die spielerische Stärke kommen, ich glaube nicht, dass die so richtig Lust darauf haben, wenn so ein Klaus Jasula vor ihnen steht und eventuell so das ein oder andere nicklige Foul dabei ist, wo die dann eventuell gar keinen Bock mehr darauf haben.
Ja, es ist ja im Prinzip, wie wir es immer sagen, ne? Du musst eklig sein, du musst denen direkt auf den Füßen stehen. Das ist ja immer so, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die technisch deutlich beschlagener ist als du. Und ich glaube, da treten wir RWE nicht zu nah, wenn wir das Borussia Dortmund jetzt einfach mal zusprechen. Ja, also ich sag mal, wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist ein absolutes RWE-Spiel. Und ich finde, man hätte RWE fast gar kein besseres Los geben können. Also klar, BVB ist eine absolute Top-Mannschaft, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Sind noch super in die Champions League eingezogen. Aber ich finde, da kommt RWE, glaube ich, deutlich besser weg, als wenn sie irgendwie, jetzt kam mir gerade Magdeburg in den Sinn, schlechtes Beispiel, aber als wenn sie jetzt irgendwie Hoffenheim oder so bekommen hätten.
Ja.
Also, ja, vielleicht geht es am Ende auch.
Ja, und auch einfach aus Fußballromantiker-Sicht, ja, ne, ist natürlich auch Borussia Dortmund schönere Los. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Dann hast du natürlich noch, beide Fanlager sind miteinander befreundet, dann hast du dann natürlich auch noch für die Fans einfach ein cooles Spiel. Du hast Flutlicht, gut, Mutterabend natürlich.
Ja, wie findet
nicht so beliebt, aber
das wäre jetzt auch noch so meine Frage. Wie findet ihr die Ansetzung mit Montagabend 20:45? Wir haben nämlich eben im Vorgespräch auch schon über das Wiesbaden-Spiel gesprochen, was ja dann quasi direkt am Freitag danach. Genau. Ich meine, schlimmstenfalls spielen die da 120.
Genau, also das ist so ein Thema für mich, weil ich fand's, also als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, also der DFB hätte es, glaube ich, ein bisschen anders lösen können.
Mhm.
Ja, Wiesbaden bekommt die Bayern. Wiesbaden hat aber dadurch jetzt ein bisschen mehr spielfrei, weil das Spiel gegen die Bayern ist ja nach dem Spiel gegen Wiesbaden, gegen uns. Das heißt, RWE bekommt roundabout 3 Tage Vorbereitung bzw. Erholungszeit. Wenn es über 120 Minuten geht, umso weniger.
Mhm.
Und dann musst du am Freitag um 19 Uhr in Wiesbaden schon dran. Und Wiesbaden hat vollen Saft. Das ist meiner Meinung nach unglücklich vom DFB. Der hätte es auch, ich finde, auch auf den Freitagabend legen können. Da hätten wir trotz alledem genug Zeit gehabt, uns auszuruhen. Aber wenn man sich die anderen Paarungen anguckt bei der ersten Runde, da ist natürlich RWE gegen Dortmund das absolute Highlightspiel. Dass sie das auf den Montagabend setzen, war erwartbar. Aber dass wir dann Freitag schon direkt wieder ran müssen, das hätte der DFB meiner Meinung nach anders lösen können. Also Samstag 14 Uhr oder Samstag 16:30 hätte uns, glaube ich, ein bisschen mehr Verschnaufpause verschafft. Und für Wiesbaden wäre es jetzt auch nicht so das Thema, weil die spielen zu Hause gegen uns und die spielen zu Hause gegen die Bayern. Die hätten jetzt auch keine Reisestrapazen gehabt.
Ja, definitiv. Also das ist als Freitagabendspiel sicherlich unglücklich angesetzt. Jetzt kann man natürlich wieder andersrum sagen, wie in Wiesbaden wird wahrscheinlich irgendwie ein Testspiel spielen am Wochenende und RWE bleibt im Rhythmus.
Ja.
Ja. Musst du BVB an 90 Minuten rausschmeißen, was willst du machen? Klar.
Ja, hilft nichts.
Aber wir sind beim RWE-Talk, deswegen darf man da auch so ein bisschen meckern, aber
ja, sicher.
Ist ja alles gut.
Ja.
Ja. Es wird ein absolutes Highlight, also so oder so. Und am Ende sind das auch noch alles Hochleistungssportler und ich denke, klar, es ist unglücklich, wenn du jetzt dann 120 Minuten gehst am Montag und am Freitag direkt wieder ran musst. Ah, die werden das wegstecken können.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ihr habt gesagt, an der Defensive und auch an der Doppelsechs ist eigentlich nichts zu rütteln jetzt gegen Dortmund. Wie sieht's denn offensiv aus? Spielt Martinovic, würdet ihr euch Obus von Anfang an wünschen in so einem Spiel? Oder liegt ihm das nicht? Was ist mit Misuta? Safi, gehen wir jetzt mal davon aus, wird spielen.
Ja, muss. Außer er ist verletzt. Aber also. Ja, was will Uwe Koschinat gegen Dortmund mit Martinovic, frage ich mich. Also wenn wir zwei schnelle Außen haben, davon ist eine Safi, vielleicht die andere Obus. Man weiß es nicht, ob Mizuta dann wieder rausrückt. Ich kann es mir jetzt gerade nicht so ganz vorstellen, was genau die Aufstellung sein könnte. Aber es muss ja in dieser Woche über Konter gesprochen werden, beziehungsweise müssen Konter trainiert werden. Und da gehört natürlich auch Martinovic dazu. Das hat man auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass er bei Kontersituationen ein sehr gutes Auge hat, den Ball auch ein bisschen halten kann, dann auch vielleicht mal irgendwo hinlegen kann oder halt auch mal, was ich von ihm auch gesehen habe, die Distanzschüsse. Das kann er alles machen. Und dementsprechend erwarte ich jetzt erstmal, dass Martinovic gegen Dortmund spielt und hoffe, dass er vielleicht da dieses eine Breakout-Spiel bekommt, weil er halt einfach da ist, wie er in der Vorbereitung war.
Ja, und ich meine, wenn er in der 7. Minute das 1:0 gegen Dortmund schießt, dann ist auch alle Kritik der vergangenen Wochen wahrscheinlich erst mal kurz vergessen. Ne?
Ja, ich meine, wenn wir es mal nochmal auf das 1860-Spiel runterbrechen, da hat Uwe Koschinat dann im Prinzip sehr gut erklärt, wie er sich das gedacht hat und warum er so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat und dass er dann dementsprechend auf die schnellen Umschaltmomente gesetzt hat. Jetzt ist Borussia Dortmund nochmal ein bisschen anderes Regal, aber das Prinzip dürfte ja ähnlich sein. Wir warten natürlich, dass der BVB das Spiel macht. Ich meine, RWE, wie gesagt, die haben die Qualität ja an sich auch. Aber ja, da muss natürlich schon alles passen, ne? Weil am Ende ist es immer noch Borussia Dortmund und am Ende steht da halt ein Serhou Guirassy im Sturm und der hat dann natürlich bei aller Liebe nochmal eine etwas andere Qualität als das, was RWE gerade offensiv aufbietet. Aber ja, ich lasse mich überraschen, wie er aufstellt, weil ja, er hat es ja auch in Havelse, hat er ja auch bewiesen, dass er plötzlich Ramin Safi auf der rechten Schiene bringt, mit dem wir jetzt auch nicht da gerechnet hatten. Also ich zumindest nicht. Klar, war eine Möglichkeit. Mhm. Ja, deswegen, er wird sich was dabei denken und er wird wieder die richtigen Elf aufstellen, wie es ja jede Woche zumindest vorhat. Und ja. Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Spiel. Da habe ich noch zwei Hinweise für euch. Der erste, dadurch, dass das Spiel am Montagabend, wir haben es besprochen, erst ist, machen wir den Podcast dementsprechend nicht am Montag, sondern am Dienstag. Das heißt, einen Tag später als gewohnt. Und wenn ihr bis dahin noch mehr rund um Borussia Dortmund erfahren sollt, dann habe ich noch Neuigkeiten für euch. Denn wir starten am Donnerstag, der 14. August, einen neuen Podcast hier. Und zwar rund um den BVB. Echte Tiefe, den BVB verstehen ist der Name. Da werden sich jeden Donnerstag unsere beiden BVB-Reporter Christian Wob und Jonas Ortmann zusammen mit Hostin Linda Sonnenberg treffen und alles rund um Borussia Dortmund besprechen. Jeden Donnerstag dann da die Folgen. Überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube. Das kennt ihr schon, auch da, wo ihr uns findet. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Dann alles rund ums BVB-Spiel. Wir freuen uns drauf. Danke euch beiden, dass ihr heute hier wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.